Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Du hast hoffentlich die letzte Folge gehört. Ich habe Carsten Nessler hier, der ist Bausachverständiger, schon seit vielen, vielen Jahren. Er ist in Wiesbaden in Hessen, hat noch eine andere Firma, die Wohnflächenakademie. Da machen wir aber noch eine extra Folge. Beim letzten Mal haben wir besprochen, wie ist es bei Bauabnahmen, wie ist es bei Kaufbegleitungen. Beides macht der Carsten, beides macht er super. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, wir haben es, wenn du die Folge gehört hast, auch vom Carsten gehört, es wäre ein Kunstfehler, keinen Bausachverständigen beim Kauf hinzuzufügen. Würdest du eigentlich jetzt sagen, egal ob Wohnung oder Haus?
Ja, unbedingt. Also erstmal, hallo liebe Freunde der Baukunst. Schön wieder dabei zu sein. Auf jeden Fall. Es macht natürlich einen etwas anderen Unterschied, ob ich jetzt eine Wohnung kaufe in einem Mehrfamilienhaus oder ein freistehendes Einfamilienhaus. Aber am Ende des Tages bin ich dafür vollumfänglich verantwortlich, wenn ich es gekauft habe. Das heißt, unbedingt auch beim Wohnungskauf einen Sachverständigen mitnehmen.
Okay, wunderbar. Also in diesem Fall bitte unten hier die Capture lesen. Da stehen die ganzen Kontaktdaten von Carsten drin. Und bucht ihn, er ist es wirklich wert. Ich habe beim
Dankeschön.
letzten Mal schon gesagt, ich kenne ihn seit vielen Jahren. Er ist als Vortragender unterwegs. Er macht Seminare, er macht Vorträge, er schreibt Buchartikel. Ich schätze ihn sehr, nicht nur wegen seiner umfangreichen Fachkenntnis, sondern eben, weil es so angenehm ist mit dir, lieber Carsten, wenn du einen Vortrag hältst. Man ist wirklich von der ersten bis zur letzten Minute mit dabei. Man ist gefesselt und das macht dieses Thema, das ja an sich jetzt nicht so schön ist, das macht das Thema wirklich dann sehr anregend und schön.
Das freut mich. Vielen Dank.
Wir haben ja jetzt gesagt, wir wollen uns mal auf die Bausachschäden heute in dieser Folge beschäftigen. Also sprich, diese Schäden, du wirst gerufen zu einer Immobilie, weil da irgendwas ist. Es können ja viele Sachen sein. Und welche sind denn dir am häufigsten begegnet? Sagen wir die drei häufigsten, weswegen du gerufen wirst und zu Recht gerufen wirst.
Also der Klassiker ist natürlich, wenn irgendwo einer auf die Fassade guckt und sieht irgendwelche Risse. Und da geht er nochmal näher ran und dann findet er Risse, wo er gefühlt bis ins Wohnzimmer reingucken kann. Dass das nicht so ist, reden wir gleich nochmal drüber. Aber wenn ich einmal einen Riss in der Fassade gesehen habe, der lässt dann das Auge nicht mehr los und dann guckt man ständig drauf und dann laufen sie drumherum und gucken wieder auf den Riss. Und dann haben die alle so das Gefühl, unter sich würde sie die Erde auftun und würde das gesamte Objekt verschlucken. Das ist so das Erste. Als nächstes kommt dann natürlich leidiges Thema Schimmel. Klammer auf, für Schimmel ruft mich bitte nicht an. Das meine ich todernst. Ja? Für Schimmel nimmt irgendjemand anderen, da ist mir mein Affenkostüm mittlerweile zu schade dafür. Wer fünfte, sechste Klasse Physik nicht aufgepasst hat, soll mich dann bitte damit in Ruhe lassen. Das hat dann meistens eine Ursache. Das muss nicht immer Nutzerversagen sein, dass eben nicht gelüftet wird oder das Ganze zu feucht gehalten wird oder und. Manchmal kommt auch Wasser rein. Das heißt, das nächste Thema, was wir dann haben, ist feuchter Keller. Ja, was haben wir denn da? Wo kommt denn das her? Und häufig auch, dass die Leute, sobald sie irgendwo Asbest lesen, schreiend weglaufen. Wo ich mir dann sage, warum? Kommen wir auch gleich nochmal drauf.
Sehr interessante Aussage. Asbest ist tatsächlich ein Thema, das begleitet uns, weil das war ja bis 93, glaube ich, erlaubt, dass man diese Asbestfasern, die wurde ja gehypt als wahnsinnig toll isolierend. Das sind sie ja. Und jetzt sind sie verboten seit 93. Das heißt, die sind nicht nur in Fertighäusern. Fertighäuser ist wieder ganz ein eigenes Thema. Da muss ich sagen, wer ein Fertighaus kauft, das schon ein bisschen älter ist und kein Raumluftgutachten machen lässt, egal jetzt ob es als Verkäufer oder als Makler, das ist ein Kunstfehler. Also
Absolut richtig.
wir machen das wirklich immer, außer die Neuen haben das nicht mehr. Die Neuen haben keine Fluorchloralkohlen, Wasserstoffe, kein Lindan, die haben kein Asbest mehr drin, aber die Älteren, die sind wirklich voll damit. Manchmal riecht man das auch, wenn man reingeht in so ein Haus, das riecht man richtig. Aber wie gesagt, Fertighäuser finde ich ist ein eigenes Thema. Wirst du da oft gerufen, eigentlich auch zu Fertighäusern?
Auch, natürlich.
Auch.
Ja, und da ich selber keine Raumluftgutachten mache, empfehle ich dann immer ein Umweltlabor, damit man das entsprechend mitmacht, weil, so wie du sagst, ganz wichtig, die ganzen Schadstoffe, PCB, Lindan, Ameisensäure, Fluorchlorkohlen, Wasserstoffe, was nicht alles da entstehen kann. Das war halt damals gut und richtig zu dem Zeitpunkt, ne, wann das war ein Qualitätsmerkmal, wenn man gesagt hat, wir haben Holzschutzmittel eingesetzt in
Ja,
unserem
genau.
Holzfertighaus, weil jeder andere hätte gesagt, was willst du, ne? Das geht doch kaputt. Also es war auch ein Verkaufsargument. Und wie bei vielen Sachen im Bau ist es so ein bisschen Trial and Error, also Versuch und Irrtum, um rauszufinden, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und so wie man dann irgendwann festgestellt hat, dass das nicht gut ist in Fertighäusern, hat man dann irgendwann auch festgestellt, Asbest ist nicht gut, wenn man es einatmet. Ja,
Ja.
und so gibt es viele Sachen. Im Übrigen war das noch nie fertig und wird auch nie fertig sein.
Wie meinst du,
Naja,
der Schadstoffe oder was meinst du damit?
ja, mit allem, was wir machen im Bau. Wir haben irgendwann angefangen, die Materialien sind so gut geworden, dass wir so richtig dicht bauen konnten. Das heißt, kein Luftaustausch mehr von innen nach außen, keine Luftfeuchtigkeit, die mehr irgendwo hindurch diffundiert oder durch Ritzen und Öffnungen hindurchströmt und die ganzen Anschlüsse von Fenstern, von irgendwelchen Einbauten, auch Mauerteile, Geschossdecken aufeinander, Dach, das aufliegt, die Haustür alleine. Alles ist so viel dichter geworden. Und dann hat man plötzlich in den 2000er Jahren hat man festgestellt, huch, wir haben ja Schimmel im Neubau. Wie geht denn das? Und da hat man festgestellt, wir brauchen wieder einen Luftaustausch. Also haben wir alles, das wir dicht gebaut haben, haben wir wieder Löcher reingemacht, Zwangsbelüftung, ne, um den Luftaustausch zu gewährleisten. So. Und das geht immer weiter und weiter und weiter. Und das wird auch in den nächsten Jahren wird noch was anderes kommen, wo wir sagen, ja, war eigentlich mal eine tolle Idee, taugt aber jetzt nichts mehr.
Ja, man muss es sagen, nicht jedes Fertighaus, das älter ist, hat auch so viele Schadstoffe. Es gibt ein paar Hersteller, die haben das mehr. Die haben aber mittlerweile Sanierungskonzepte, also da ruft man an und dann wissen die genau, aha, dieses Haus da und da gebaut, da haben wir dieses oder jenes Sanierungskonzept. Andere waren von Haus aus sparsamer, damals wahrscheinlich nicht so gut, jetzt super mit diesen Holzschutzmitteln. Also es kommt drauf, den Hersteller drauf an und es kommt aufs Baujahr drauf an. Aber Fertighäuser wollen wir jetzt einfach mal hier so ein bisschen ausklammern,
Genau.
weil es ist so, dass jemand sagt, ah, er kauft ja nur Massivhaus, weil das ist ja so viel besser. Und das stimmt nur bedingt, sage ich mal. Bedingt im Sinne von, es können eben auch Schadstoffe in so einem normalen Haus drin sein. Und du hast das Asbestthema angesprochen und ich glaube, wir fangen gleich am besten damit an, mit Asbest in Wohnhäusern. Ich war kürzlich, habe ich mir ein Haus angeschaut, das war gackerlgelb. Ringsrum, wirklich alle vier Seiten mit Eternitplatten wurde gestrichen. Ich bin beinahe in Ohnmacht gefallen, weil meines Wissens, zumindest in Bayern, ist es ja verboten, dass man solche Eternitplatten übermalt. Stimmt denn das, dieser Kenntnisstand?
Muss man ein bisschen aufpassen, man darf sie nicht überdecken, man darf sie also nicht, ein Klassiker, du hast irgendein Garagendach und irgendeine Gartenlaube oder sowas und da sind diese Wellplatten drauf, asbesthaltig, dann darfst du da nicht irgendwie ein neues Dach drauf machen, sodass man die dann nicht mehr sieht. Das ist auf jeden Fall verboten. Meistens fangen die Leute ja an, die Platten irgendwie vorher zu reinigen, bevor sie sie streichen. Und das darfst du auf gar keinen Fall. Da jetzt irgendwie zu sagen, man macht einen Farbanstrich drüber, um dann auch das, was da abgeblättert ist, zu binden, kann man jetzt zweigeteilter Meinung sein. Ich würde diese Eternitplatten, also asbesthaltigen Fassadenplatten zum Beispiel oder absturzgesichernden Platten in Balkonen und dergleichen, das würde ich auf keinen Fall weiter behandeln. Dann lieber austauschen. Fachmännisch austauschen, was anderes reinmachen. Gibt heute auch noch die Firma Eternit. Ich verstehe nicht, wie man sich den Markennamen so kaputt machen kann, weil in der Generation, in der ich aufgewachsen bin, ist Eternit gleichgesetzt mit Asbest. Das heißt, wenn du Eternitplatte gesagt hast, meintest du eigentlich eine asbesthaltige Platte. Heute gibt es immer noch Eternit, also es gibt immer noch Eternitplatten zu kaufen, die Firma Eternit gibt es auch noch. Sind halt heute asbestfrei. Ja, also das heißt, wenn wir jetzt, ne, meiner Generation würdest du ein Haus verkaufen, würdest sagen, wir haben neue Eternitplatten drauf gemacht, dann würde ich erstmal sagen, was? Wie?
Klar.
Ja? Also warum man es dann nicht anders nennt, weiß ich nicht. Aber Um mal bei dem Thema Asbest zu bleiben, wo ja die Leute dann noch häufig schreiend weglaufen. Und das meine ich nicht nur sprichwörtlich, sondern ich hatte wirklich eine Kundin, die ist schreiend weggelaufen, als ich mit ihr dann auf der Rückseite des Hauses stand, zeig hoch und sage, ja, im Übrigen haben wir ein Asbestdach, wupp, war die weg. Die bitte was? Die musste ich dann erstmal wieder einfangen. Und die war der Meinung, dass sie da stirbt. Sie war der Meinung, wenn sie da liegt, dann atmet sie nur Asbestfasern ein, da kann sie nicht auf ihrer Terrasse liegen und dann atmet sie das ein und dann stirbt sie und das will sie nicht. Okay, dann habe ich ihr das erstmal erklärt, ne? Schwach gebundener Asbest und gebundener Asbest und sowas. Und klar, wir haben Asbestfasern in der Luft, weil du dann halt auch vom Nachbarn irgendwo vom Dach was hast und da kriegt es auch mal eine Beschädigung und fällt Hagel drauf oder was weiß ich. Oder der Baumstreich drüber, ne? Kann auch Abrieb erfolgen. Aber nur weil ich jetzt ein Asbestdach habe oder nur weil ich Fassadenplatten oder diese Absturzsicherung im Balkon als Asbest-Eternitplatte habe zum Beispiel oder den Kaminzug eingehaust habe mit Eternitplatten oder Kunstschiefer, sagt man ja so offiziell, wir wollen ja nicht dauernd den Markennamen nennen, dann sterbe ich da nicht einfach. Ich darf es halt nicht kaputt machen. Ich darf es nicht reinigen. Ich darf nicht mit dem Kercher dran. Ich darf es nicht zerkauen, zerbeißen, anbohren, sägen, zerschlagen, fräsen, was weiß ich, ja. Und dann ist das erstmal gut.
Du hast
Kann das
vorher
auch dran
gesagt,
sein?
es gibt schwach gebundenen und stark gebundenen Asbest. Was ist jetzt da der Unterschied? Was kann man sich darunter vorstellen?
Wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal den 80er Jahre Kamin, der so eine Glastür hat, die du zumachst. Und wenn du diese Glastür aufmachst und guckst dir mal den Rand von dieser Glastür an, dann hat die so ein geflochtenes,
Ja,
hellgraues Band.
genau.
Das ist Asbest.
Oh.
Das ist schwach gebundener Asbest, den kannst du zerreiben. Da kannst du einfach dran gehen, das kannst du zerreiben. Dasselbe hast du mit Asbestpappen, die irgendwo eingesetzt wurden, aus Brandschutzgründen oder die in irgendwelchen Anschlüssen, Dichtschnüre, die eingesetzt wurden, von einem Kaminofenrohr in den Schornstein rein zum Beispiel. In älterer Generation war das auch in den Nachtspeicheröfen, da war auch schwach gebundener
Ja.
Asbest drin. Ja, und schwach gebunden heißt einfach, der kann ganz einfach ausgelöst werden durch einfache mechanische Einwirkungen, also durch Anfassen, durch Zerreiben, durch Zerreißen, durch Drücken, durch zwischen den Fingern reiben. Das ist also schwach gebundener Asbest. Der kommt dann auch relativ leicht an die Luft. Das sollte man nicht machen. Und gebundener Asbest oder stark gebundener Asbest ist eben in einer anderen Form Verbindung mit zusammen. Also diese Well-Asbestplatten oder diese Kunstschieferplatten, die jetzt irgendwo auf dem Dach liegen oder den Kamin einhausen. Da passiert nichts. Das ist eine feste Platte. Die muss ich zerbrechen, damit da was passiert. Die muss ich anfräsen, sägen oder sowas. Oder in der Demontage einfach durch die Gegend werfen. Das ist dann auch nicht gut. Aber nur durch eine richtige mechanische Einwirkung kriege ich dann die Asbestfaser da frei.
Du
Nicht
würdest also
per se, weil sie
empfehlen,
da ist.
dass man diese Dichtbänder auswechselt.
Ja, wer auswechseln lässt,
Ich
bitte nicht selber machen.
habe die.
Fachgerecht auswechseln lassen.
Gut. Good to know, wusste ich zum Beispiel nicht. Und ich weiß, dass wir das haben. Weil
Gibt
ich
noch so
kürzlich.
viel mehr, ich halte im Übrigen ein Seminar darüber, er gibt noch so viel mehr, unter anderem ein Fensterkit. Ne, wenn du so alte, schöne Industriefenster hast mit Einzelgläsern in Sprossenrahmen und da hast du Fensterkit, da hast du auch ab und zu Asbest drin. Und das
Warum wurde
interessiert den
das?
Fensterbauer null. Der nimmt das halt und kratzt das raus und fräst das raus und macht einen neuen Kit drauf und hat dabei alles freigesetzt, was du nur freisetzen kannst.
Müsste der das nicht wissen?
Eigentlich schon. Aber so vieles müsste und hätte wissen können und sowas. Wir haben heute die ersten Allrounder, die Hausmeisterservices und Kleinreparaturen anbieten. Die haben von Asbest noch nie was gehört. Wir haben keine Ausbildung genossen. Weiß auch nicht, ob es in der Ausbildung heute, das müsste ich tatsächlich mal in Erfahrung bringen, ist das heute noch Bestandteil einer Ausbildung für einen handwerklichen Beruf? Weil sowohl der Sanitärler, der sowas mit Heizung zu tun hat, Heizungsrohr, hat damit zu tun. Der Maurer, wenn der jetzt irgendwie angerufen wird und sagt, ich soll da irgendwie eine Wand rausnehmen und da soll, ne, die Wand zur Küche soll raus. Und da soll ein kleines Mäuerchen hin mit einem Podest obendrauf oder sowas, so als Durchgang, Durchreiche zur Küche. Der müsste das wissen, weil du auch in Putzen, Spachtelmassen und Fliesenklebern kannst du auch Asbest drin haben. Das sind so viel Floorflexplatten. Das sind die, so Vinyl-Asbest steht manchmal in der Baubeschreibung drin. Das sind so mehrlagige Bodenplatten, ganz charakteristisch in unterschiedlichen Größen, unterschiedlichen Farben, meistens so ein bisschen marmoriert. Die Unterseite ist manchmal so ein bisschen korkähnlich. Und wenn du das auch nicht korkähnlich, so fasermäßig, wie so Kokosfasern, und wenn du das irgendwie aufreißt, dann hast du Asbest freigesetzt. Also da muss man einfach so viel wissen, und das gehört in so viele Berufe mit rein, weiß ich gar nicht, ob das noch Standard ist, dass das erklärt wird. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe es inständig. Ich hoffe, es ist irgendjemand hier dabei, der den Podcast hört und der mir sagen kann, ja, Carsten, ist so. Und wenn nicht, hoffe ich, dass es der Richtige ist, der irgendwie bei einer IHK ist oder so und sagt, wir müssen das wieder mit aufnehmen.
So, aber woher weiß ich denn das? Ob jetzt bei mir im Fensterkitt oder in der Spachtelmasse oder im Putz Asbest ist. Ich meine,
Das kannst du nur beproben lassen. Man kann eine fundierte Annahme treffen. Man kann sagen, Baujahr vor 19, also 93 oder davor vom Gebäude.
Von wo weg?
Ab, glaube September war es, 93 ist das verboten worden. Ne?
Und vorher, wann wurde Asbest so zum ersten Mal
Ach,
eingesetzt?
das allererste Mal. Boah.
Ja.
Schon um die Jahrhundertwende war es
Oh,
angefangen einzusetzen. Das ist halt, es
tatsächlich.
ist super leicht im Abbau. Und du hast vorhin gesagt, Asbest ist verboten. Und hier muss man gleich wieder ein Sternchen machen und sagen, seit, glaube September, muss ich selber nochmal nachschauen. Wenn ich eine Schulung halte, habe ich meinen Vortrag immer offen, da weiß ich es immer sofort, ne?
Spielt da keine Rolle, aber.
Also, ne, ich sag mal, ab Ende 93 ist das verboten worden in Deutschland. In vielen anderen Ländern, nicht in vielen, in einigen anderen Ländern wird Asbest auch heute noch eingesetzt.
Asbest, wie gewinnt man das?
Das ist im Tagebau, kannst du das abbauen. Das ist ein relativ einfach abzubauendes Material. Es ist kostengünstig in der Verarbeitung. Es lässt sich leicht verarbeiten. Deswegen war es ja so toll. Und
Und gibt's dann,
unbrennbar. Also ein tolles
Abbaugebiete
Produkt.
auch in Deutschland?
Weiß ich gar nicht.
Also.
Habe ich mich nie drum gekümmert. Also vieler, vieler Import, der aus anderen Ländern stattgefunden haben, ob wir hier noch das haben, weiß ich nicht.
Das Gefährliche ist ja jetzt nicht, dass es ausdünstet, sondern es sind ja diese kleinen, wirklich ganz kleinen Fasern, die dann in die Lunge gehen und dann Lungenkrebs verursachen.
Genau.
Also die machen jetzt nichts anderes, das hört sich schlimm an. Nur in Anführungszeichen Lungenkrebs, aber das natürlich, das will keiner haben, keine Frage. Aber das ist so das Gefährliche und da gibt es auch eine Evidenz zwischen den Fasern und der Erkrankung. Also das ist nachgewiesen, das ist jetzt nicht eine Vermutung, eine Annahme, sondern es ist tatsächlich nachgewiesen.
Genau. Also das ist natürlich in den Abbaugebieten ist das dann zuerst aufgetaucht, ne, so wie man die Staublunge kennt bei den Bergarbeitern. Dann war auch das irgendwann bekannt und deswegen ist es verboten worden, wie gesagt, in Deutschland. Wie du richtig sagst, die Fasern sind so klein oder die können sich so klein auflösen, dass sie ein gewisses Längen- und Durchmesserverhältnis haben, das sich dann in der Lunge festsetzt. Und ich beschreibe das dann immer mal gerne so, dass man einfach mal den Finger nehmen soll und dann so hier quasi sich auf die Brust tippt, die ganze Zeit. Und sich das dann vorstellt, das würde von innen in der Lunge passieren. Permanent, jeden Tag. Und nichts anderes macht diese Fasern. Irgendwann fängt dann der Körper an, sagt, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich verkapsel das Ganze und fängt dann an, halt einen Krebs zu bilden, weil das Gewebe da so gereizt wird. Es gibt keine Heilung dafür. Ja, also die Art von Lungenkrebs ist zu 100% letal, also tödlich. Das hat eine lange Inkubationszeit, eine lange Zeit, und das ist auch nicht klar, wie viel Fasern muss ich denn tatsächlich einatmen, über welchen Zeitraum, damit mein Körper so reagiert. Und deswegen geht man heute davon aus, dass man so wenig wie möglich Fasern in der Luft haben möchte, sowohl in der Sanierung als auch im Abriss und dergleichen, ne, dass man dann mit entsprechenden Schutzmaßnahmen arbeitet, damit der Arbeiter selber und die Umgebung nicht negativ beeinflusst wird und hält halt diese Fasernkonzentration so gering wie möglich und dann wird das Ganze entsorgt.
Ich meine, es hat seinen Grund, warum es verboten ist. Ja?
Ja.
Wir haben ja genügend Schadstoffe, die jetzt wie Zigaretten, die nicht verboten sind. Und trotzdem, wir wissen, dass es Lungenkrebs auslöst. Aber wenn was verboten wird, dann kann man davon ausgehen, dass es, wie du sagst, zu 100% letal und einfach ein ganz gefährlicher Stoff ist.
Genau, und deswegen keine Asbestfasern freisetzen. Nochmal zu dem Thema der Dame, die da im Ortstermin fast schreiend weggelaufen ist. Die hat mir dann im späteren Verlauf des Termins erklärte, ganz stolz, dass sie ihr 70er-Jahre-Bad selber saniert hat. Und da ist mir dann alles aus dem Gesicht gefallen, weil du, wie ich gesagt habe, in Fliesen, Klebern, Spachteln und Fugenmassen können Asbestfasern drin sein. Also auch hinter den Fliesen eines 70er-Jahre-Bades. Und das saniert man bitte nicht ohne Prüfung selber. Ja.
Gut zu wissen. Ist es einfach, so eine Prüfung? Kann man das selber machen oder kommt da jemand? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das
Sagen
kommt
wir
drauf
mal, du
an.
kaufst es dir ein Haus, 70er Jahre, Anfang der 70er und entsprechende Bäder und so weiter. Und dann möchtest du das sanieren. Und wie kommst du drauf, dass du da schon besonderen Schutz brauchst? Also wie
Also
machst
nur
du
der Kauf ist jetzt erstmal nicht schlimm. Das bedarf ja irgendeiner Sanierung, dass du irgendwas machst.
das?
Und jetzt zu glauben, jemand kriegt die Asbestose, weil er ein Loch in eine Badezimmerfliese bohrt, um da einen Spiegel zu befestigen, einen Klorollenhalter zu befestigen oder sowas, halte ich für eher unwahrscheinlich. Ne? Ist die Konzentration wahrscheinlich nicht ausreichend. Aber wenn ich das Ganze jetzt groß saniere, dann sollte ich auf jeden Fall einen Fachbetrieb holen, der sich damit auskennt. Und wenn ich dann schon den mir jemanden hole, der mein Bad fließt, dann frage ich den einfach, kannst du da bitte auch auf Asbest beproben? Oder aber ich gehe ohne Beprobung, also eine Beprobung kostet je nach Labor irgendwas so zwischen 100 und 150 Euro, sage ich mal, je nachdem, wo man da hingeht. Wahrscheinlich ein bisschen teurer geworden in der letzten Zeit, weil es einfach auch so ein bisschen in den Kopf der Leute gekommen ist, auch durch die novellierte Gefahrstoffverordnung. Und hier muss halt einfach der Fachbetrieb hin und muss das beproben. Und wenn ich jetzt in dem Haus zwei Bäder und ein WC habe und alle sind aus demselben Alter, vom selben Baualter, dann beprobe ich halt eins davon und unterstelle, dass alle
Ja,
anderen
das ist
beiden
klar.
ähnlich sind. Also
Klar.
ich muss jetzt nicht
Ja.
jede Fliese aufreißen oder sowas.
Ja, okay.
Und je nachdem, was ich da sanieren will. Oder man holt einen Sachverständigen, aber ich würde es dann tatsächlich, würde ich das an so einen Fachbetrieb geben, der das dann in ein Labor gibt. Ne? Also die Untersuchung ist recht einfach. Das wird mikroskopisch wird das untersucht, ne? Also mit
Ja.
Elektronenmikroskop und dann wird dann geguckt, was habe ich da? Ich muss halt nur eine Probe hinschicken. Und wenn ich jetzt irgendeine Eternitplatte habe an der Fassade, und die kann ich so rausheben im Ganzen. Dann kann ich auch die ganze Platte dahin geben und sagen, beprobe mir dir.
Ja, klar.
Wenn das ganze Haus 1993 oder älter ist, dann kann ich einfach davon ausgehen, dass es asbesthaltig ist. Punkt.
Gibt es einen, wo du jetzt gerade bei diesen Kunstschindeln sagst du, dass
Kunstschiefer,
man das auf
ja.
dem ersten, ja, das Kunstschiefer, dass man das auf dem ersten Blick erkennt? Oder sagst du, das könnten, also der Unterschied zwischen Aluplatten, sage ich mal, und Asbestplatten, erkennt man das als Laie? Kann man das als Laie erkennen, wenn man da hingeht? Und
Ja,
nein.
in den meisten Fällen sollte man es erkennen können.
Indem
Ja.
es vom Geräusch her, beim Klopfen, beim Onkel Horst immer
Naja, ich kann jetzt mit
etwa.
dem Onkel Horst, ja, der als Klopfer durch die Gegend läuft. Es ist jetzt natürlich schwierig, irgendwie den Leuten das zu erklären und irgendwie zu sagen, ihr könnt das selber machen und ihr seid dann auf der sicheren Seite. Also dann bitte lieber den Profi wieder mit hinzuziehen, ja, um das Ganze prüfen zu lassen. Aber eine Aluplatte sollte ich auch als Laie von einer Eternitplatte unterscheiden können. Also auch
Ja, die sind ganz
von
dünn, ja.
der Haptik, vom Geräusch, vom Handling, ja.
Okay. Wir haben ja viele Fix und Flipper. Ja? Das ist ja auch, ich meine, ich kriege wirklich jede Woche mindestens 3 E-Mails. Haben
Magst du
Sie.
Fix und Flip erklären oder weiß das hier jeder?
Ich glaube, das weiß jeder hier. Ja. Also Fix und Flip heißt, ich kaufe, renoviere, saniere und verkaufe. Und habe quasi diesen, der Verdienst ist das, was. Einkauf, also nee, Verkauf abzüglich Einkauf und den Kosten. Und da wird natürlich möglichst kostengünstig saniert und renoviert. Das heißt, da sind nicht unbedingt immer Fachfirmen involviert, sondern die haben halt dann so Allround-Handwerker und die machen dann irgendwas oder selber, weil sie halt handwerklich begabt sind und vielleicht das eine oder andere Werk tatsächlich Gewerk gelernt haben. Und Für solche, die haben ja dann nicht die Handwerksbetriebe, die die Beprobung machen, sondern die sollten das dann tatsächlich selber machen, auch als Eigenschutz. Weil du brauchst ja dann wahrscheinlich Maske und einen Staubanzug, oder wie schützt man sich dann da?
Also wenn du eine Asbestsanierung machst, dann hast du einen kompletten Arbeitsbereich, der eben, du hast immer eine Schwarz-Weiß-Trennung, wenn man sich das so vorstellen möchte. Weiß ist in Ordnung, schwarz ist das Gefährliche, wenn man so möchte. Und dann hast du immer den kompletten Arbeitsbereich, der ist dann auch mit der Luftschleuse, ist der dann abgetrennt. Du hast dann auch dort Filteranlagen installiert. Du bist komplett eingekleidet. Also es ist alles zu, es ist nicht irgendwo so, dass da was hin kann. Also du hast einen Anzug an mit Stiefeln, der Anzug wird mit den Stiefeln verklebt, du hast Handschuhe an mit dem Anzug, die Verbindung zwischen Handschuh und Anzug wird verklebt, du hast eine Kapuze auf, du hast einen luftdicht schließenden Anzug an mit Reißverschluss, das, was irgendwie offen ist, wird zugemacht, du hast eine Maske auf, du hast eine Schutzbrille auf. Also das ist nicht irgendwie so, dass du da...
Nicht diese normalen weißen Anzüge aus
Nein,
Bauhaus.
also bitte nicht einfach so nach dem Motto, das
Gut.
ist wie ein Brandschaden, da ziehe ich mir einfach mal Überschuhe drüber und einen weißen Anzug, ne, damit
Ja.
mir nichts passiert, sondern das ist ein bisschen anders, weil Dinge eben an die Luft abgegeben werden. Danach hast du, wenn du da aus diesem Schwarzbereich rauskommst, kommst du in eine Schleuse. In dieser Schleuse wirst du auch abgeduscht, um sicherzustellen, dass Fasern, die auf dir liegen, du die nicht mit nach draußen nimmst. Ne? Die
Aber wie
Arbeitsanzüge werden auch
funktioniert es?
nicht wiederverwendet, sondern die werden entsorgt.
Aber wie funktioniert es, wenn es eine Badsanierung zum Beispiel ist, in einem Haus? Da habe ich ja keine Schleuse.
Die baust du dir.
Aha,
Ja,
okay.
also du hast ja einen Türrahmen.
Ja.
Ne, da hast du jetzt quasi eine Möglichkeit, eine Luftschleuse einzubauen. Das heißt, du verklemmst dort rein oder verklebst dort rein, wird eine luftdichte Folie reingemacht, die hat dann auch wieder einen luftdichten Reißverschluss etc. pp. In dem Raum davor, also in dem Flur davor oder in dem angrenzenden Raum davor, kannst du auch wieder in dem Raum, kannst du dir eine
Aha,
eigene
okay.
Schleuse bauen. Also das kann man schon machen, das geht.
Es ist zwar ein bisschen ein Aufwand, aber ich meine, es geht um die Gesundheit und
Genau.
da sollte halt jeder an Aufwand ist da gerechtfertigt,
Absolut.
weil Asbest ist wirklich böse. Das kann man
Richtig.
jetzt einfach hier nochmal so
Ja.
festhalten.
Und da vielleicht auch nochmal ein paar Best Practice. Also ich habe einige Sachen auf meiner Webseite, wenn ich kurz Eigenwerbung machen darf,
Ja, unbedingt.
immowelthessen.de. Und wenn man jetzt eingibt, immowelthessen.de/asbest, kommt man auch auf eine Informationsseite von mir, wo ich auch so ein paar Sachen hingeschrieben habe, was darf man machen, was darf man auf gar keinen Fall machen. Und was man nicht machen darf, ist Asbest reinigen. Also nicht, weil jetzt irgendwo Moos drauf liegt, anfängt da mit einer Bürste drüber zu gehen oder das irgendwie abzuschaben oder geschweige denn mit einem Kärcher, ja, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall, weil dann löse ich die Asbestfasern aus, gefährde A mich und B die Umwelt.
Aber du würdest sagen, dass das wohl der Hauptschadstoff ist in den Häusern vor Beginn der 90er.
Ja, mit, wenn wir jetzt die Holzschutzmittel in den anderen Bereichen rauslassen, die wir auch manchmal im Bestand im Stein auf Stein gebauten Haus haben, ja, weil auch Dachbalken entsprechend geschützt wurden, ja, würde ich sagen, das ist so die Nummer eins. Aber auch der, mit dem man gut umgehen kann. Ja,
Wenn man es
wenn
weiß.
man es weiß.
Und das ist halt so dieser Hauptgrund. Also ich kann also nur empfehlen, bitte, wenn du so ein Haus, so eine Wohnung kaufst, mach es so, wie der Carsten sagt, entweder hol den Fachbetrieb oder beprobe es. Ist kein so großer Aufwand, du weißt dann Bescheid. Es kann ja was Positives rauskommen. Ja? Es muss ja nicht
Genau.
unbedingt Asbest rauskommen. Und wenn es wirklich rauskommt, dann schütze dich, schütze die Leute, die für dich arbeiten. Macht es einfach so, es ist nochmal ein bisschen mehr Aufwand, die etwas höhere Kosten, aber es rechnet sich, weil es geht um deine Gesundheit. Was macht man eigentlich da mit den Fliesen und den ganzen Sachen? Muss man die dann auch beim Sondermüll entsorgen oder
Ja, das ist
also
entsprechend
komplett?
Sondermüll, das muss fachgerecht entsorgt werden. Es kostet ein bisschen mehr, weil das eben Sondermüll ist.
Ja, aber
Je
ich hätte es
nachdem, wo
früher
man dann
gemacht.
ist, wenn man sagt, irgendwie, was weiß ich, normaler Bauschutt würde jetzt irgendwie 200, 250 Euro die Tonne kosten oder sowas, dann kann das sein. Und das hört man ja dann auch gerne mal in einschlägigen Zeitungen mit vier Buchstaben, dass eben eine Asbestentsorgung doppelt so viel kostet wie alles andere. Ja, dann kostet es halt 400 Euro die Tonne. Aber wie ich frage, ist, wie viel Gewicht habe ich denn da? Wenn ich die Fliesen abtransportiere mit dem Putz. Oder gut, eine Dacheindeckung kann schon mal ein bisschen schwerer werden. Aber das lässt sich alles kalkulieren. Auch die Aufwände. die Leute eben haben. Die kosten ein bisschen mehr, weil die eben unter Vollschutz arbeiten müssen. Und dann kriegen die ein paar Euro mehr die Stunde. Das ist so.
Ja.
Und gucken, dass man einen Fachbetrieb hat, weil nur, weil ich, also ich beauftrage jetzt eine Firma, ja, keine Fachfirma, sondern das sind so Hyopies, die stellen dann irgendwann fest, dass das Asbest ist und verklappen das Ganze im Wald. So, dann kann ich nicht sagen, das ist nicht meine Schuld, weil ich habe die ja beauftragt, ne? Die haben das ja dann weggemacht. Ich bin als Auftraggeber auch in der Haftung. Also ich sollte tunlichst gucken, dass ich da nur einen Fachbetrieb habe, der dann auch den Nachweis führen kann, dass er das Asbest fachgerecht entsorgt hat in der Deponie, die dann wieder fachgerecht damit umgeht.
Da ist eine kurze Geschichte dazu, beziehungsweise nicht das Asbest, aber weil du sagst, irgend so ein Hyopai. Ich hatte einen Kunden, der eben so ein sanierungsbedürftiges Haus hat. Der hat im Wesentlichen wirklich Fachfirmen hatte, er gute Firmen, aber eben eine Firma, die das abgeholt hat, das Ganze für den Bauschutt und ja, solche Sachen. Und der hat gesagt, ja, er entsorgt es dann, es ist ganz klar. Er hat auch für die Entsorgung bezahlt, der Eigentümer. Aber er hat nie jetzt von dem irgendeine Quittung bekommen. Und was passierte? Der hat es so gemacht, wie du gesagt hast. Der hat es im Wald irgendwie da rausgedonnert. Und dummerweise war, hat irgend so ein Zettel drauf mit der Adresse noch von irgendeiner so einer Baufirma. Und dann sind die zu dem Eigentümer. Der hat massive Probleme bekommen. Dieser Typ, der natürlich vom Freund eines Freundes, des Freundes empfohlen wurde, die Telefonnummer war tot, der war nicht mehr zu erreichen. Und der hat jetzt einen Mordsärger am Hals. Der muss das natürlich räumen lassen, dann gibt es eine Strafe, dann muss er dann die Entsorgung nochmal bezahlen, für die er vermeintlich schon bezahlt hatte. Also wenn man sowas macht, bitte lasst dir immer die Quittung geben nachher, dass das echt ordnungsgemäß entsorgt worden ist. Das ist ganz, ganz wichtig.
Absolut. Deswegen sprach ich von den Fachbetrieben.
Ja, keine Hyopies. Okay, jetzt ganz kurz noch zu den Balken. Wenn du sagst, da können auch Schadstoffe drin sein, da kann man ja nichts machen, die muss man auswechseln dann, oder?
Nö, muss man nicht. Kommt drauf an, was ich machen möchte. Habe ich da einen Dachboden drin und da ist irgendwie, lagere ich meine Urlaubskoffer und mein Spielzeug und meine Weihnachtssachen oder sonst irgendwas, dann ist das da oben halt so. Wenn ich das als Wohnraum ausbaue, dann muss ich mich dann halt drum kümmern, aber im Zweifel brauchst du ja sowieso eine luftdichte Ebene, damit nichts dahinter kommt, weil du eine Dämmung machst und da ist wohl keine Feuchtigkeit dahinter und damit schützt du das dann auch schon wieder. Ich muss mir halt immer Gedanken machen, so ein bisschen, was will ich machen? Und wenn ich etwas machen möchte, wenn ich etwas verändern möchte, sollte ich mir immer zweimal eine Frage stellen und was passiert dann? Und dann dieselbe Frage nochmal und was passiert dann? Und dann habe ich eigentlich alles berücksichtigt erstmal.
Das heißt, wenn du jetzt gerufen wirst zu so einem Fall, du kommst zum Haus hin, du stellst fest, ja, vermutlich oder höchstwahrscheinlich asbesthaltig, die Schindeln oder auch innen drin. Du beprobst es auch, du machst es, es kommt raus, es ist Asbest, dann gibst du auch Handlungsempfehlungen. Dann sagst du auch, okay, gut, oder jetzt zum Beispiel mit diesen Holzschutzmitteln, es ist ein Dachboden, sie wissen jetzt, dass es drin ist, aber sie können es so lassen. Also du gibst den Leuten auch Handlungsempfehlungen an die Hand, oder?
Je nachdem, was da rauskommt. Wie gesagt, Umweltlaboruntersuchungen mache ich jetzt nicht. Da holt man sich dann entsprechend das Umweltlabor mit vor Ort. Und wenn dann irgendeine Belastung rauskommt, dann muss man gucken, wo war die? War die jetzt nur dort in dem Raum, wo ich beprobt habe, also in dem Spitzboden zum Beispiel, oder nur in den Materialien? Also Raumluft war okay, aber die Materialien sind eben dann betroffen. Dann kann ich sagen, ist vom gesunden Menschenverstand anzunehmen, wenn die Raumluftprobe oben okay ist, dass sie unten im Wohnraum sowieso okay ist. Ja? Und die Handlungsempfehlung für Asbest ist ganz klar, don't touch, also nicht anfassen, ja? Nicht kaputt machen, vom Fachmann entsorgen lassen, wenn es gemacht werden muss. Ja, und den Rest guckt man sich dann an, was will ich denn machen? Also ich hatte einen Kunden. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nichts erkläre, was auf den Kunden zurückfällt. Also der Kunde ist ein bekannter Kunde, kommt auch gerne mal oder kommt nicht gerne mal in die Presse, aber es wäre doof, wenn er in die Presse kommt. Und da hat eine Immobilie vererbt bekommen und wollte die verkaufen. Und ich habe mir die angeguckt. Und man will da nicht, dass dann steht, XYZ verkauft Mörderhaus.
Klar.
Ja? So. Und da muss halt sichergestellt werden, dass das Ganze geprobt ist und.
Das
Das
ist
soll.
natürlich clever
Ja.
gewesen von
Und
ihm.
das war tatsächlich in der Belastung, es war ein Fertighaus. In der Belastung war das so, dass man gesagt hat, okay, über die Jahre hinweg ist da so viel Wind durchgepfiffen, weil es nicht richtig dicht war, dass viele der Holzschutzmittel einfach ausgedünstet sind. Ja, das Haus war zu dem Zeitpunkt, glaube 45 Jahre alt oder sowas. Und da ist schon so viel Luft durchgepfiffen, dass man gesagt hat, ja, okay, ist dann halt einfach so. Es ist noch leicht oberhalb der Grenzwerte der WHO. Und der Kunde, der es gekauft hat, hat gesagt, ich bin alt genug, mich interessiert das nicht.
Cool.
Ja? Also
Ich
man muss
alt
es ja dann
genug?
nicht sanieren, man muss nur die
Nee.
Informationen geben und
Genau. Ja.
der Kunde, der es gekauft hat, sagt, ja, das Risiko nehme ich in Kauf.
Also ich finde auch, wenn man es weiß, kann man damit umgehen. So oder so. Das
Ja.
spielt dann keine Rolle. Ja.
Anderer Fall, ich habe auch so ein Objekt gehabt, ein Fertighaus, das war massiv belastet, richtig massiv. Und da sind auch mehrere Familienmitglieder in dem Haus erkrankt und auch teilweise verstorben. Ob das dann, also auch unterschiedliche Familien, nicht immer nur dieselbe Familie drin gewesen, ob das dann darauf zurückzuführen ist oder ob das irgendeine familiäre Vorbelastung ist, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber die Kausalität ist eben gegeben. Und ich habe dann, da war meine Empfehlung, guck mal, das Gebäude ist so alt, entspricht nicht mehr auch den heutigen Standards, weder von Größe noch von Raumaufteilung. Und ihr habt ein riesengroßes Grundstück. Was ist denn, wenn ihr das abreißen würdet? Ja? Und dann was Neues drauf baut. Ups, haben sie getan. Abgerissen, zwei Doppelhaushälften drauf. Fahre ich ab und zu mal vorbei,
Super.
wenn ich auf dem Weg in der Gegend bin. Finde es lustig, dass man dann auch mal so
Ja.
auch mal Tabula Rasa macht und sagt, klar, man kann viel erhalten. So Sanierungen sind manchmal sehr aufwendig. Manchmal ist so der Abriss und Neubau auch was Vernünftiges. Nicht immer, aber manchmal.
Und man könnte ja bei so alten Bädern einfach mal drauf fließen.
Ja, kann man auch machen. Verlierst du halt so ein bisschen Platz, ne? Alles
Ja,
rückt so ein bisschen näher. Kann man auch machen.
aber.
Ist jetzt, oh ja. Dann würde ich eher beproben und abreißen, tatsächlich.
Ja, tatsächlich. Okay, gut. Ja, jetzt haben wir schon wieder so viel Zeit mit dem Thema Asbest verwandt. Wir machen jetzt eine neue Folge für, was haben wir noch alles? Wir haben Asbest jetzt, dann
Risse hatten
Risse.
wir angesprochen am Anfang.
Genau, Risse. Wir machen jetzt.
Schimmel und Kellerfeuchtigkeit.
Ja, Kellerfeuchtigkeit ist auch so ein Ding. Wir machen, die nächste Folge machen wir Kellerfeuchtigkeit, oder?
Machen wir.
Carsten, machen wir.
Ich freue mich drauf.
Ja, hört man jetzt hier an dieser Stelle auf. Wir machen weiter mit Kellerfeuchtigkeit beim nächsten Mal. Carsten, ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Danke
Sehr
dir.
gerne. Bis dann.